SWR Kultur Gespräch. Mit Silke Arning zu Gast heute die Schriftstellerin und Künstlerin Gabriele Stötzer. Hallo und grüße Sie, Frau Stötzer. Schön, dass Sie heute bei uns sind.
Hallo.
Frau Stötzer, wir kommen gerade aus dem Berliner Gropiusbau, in dem Ihre bislang ja größte, muss man sagen, institutionelle Einzelausstellung gezeigt wird unter dem Titel Dabei sein und nicht schweigen. Und darin drückt sich ja im Prinzip auch schon so Ihre Grundhaltung aus, unangepasst zu sein, widerständig. Als Künstlerin, die 1953 in der DDR geboren wurde, hatte eine solche Haltung ja ernste politische Konsequenzen und darüber sprechen wir auch noch. Ich würde gern erst mal bei Ihrer Kunst anfangen und der neuen Ausstellung auch. Und Sie sind ja die erste ostdeutsche Künstlerin, die im Gropiusbau ausstellt und die dann auch im Herbst den Goslarer Kaiserring erhält, einer der wichtigsten Kunstpreise weltweit. Eine späte Anerkennung oder wie schauen Sie auf diese Würdigung?
Ja, das wird immer gefragt, ja, ist es nicht zu spät? Dann denke ich, wieso eigentlich, ja? Ich bin froh, dass ich mein Leben hinter mir habe und da kann mich nichts mehr so erschüttern. Eigentlich ist es ein schönes Dahinwachsen. Ja, ich mache auch eine richtige Transformation durch von dieser etwas verpönten, heruntergerotzten Frau, die in den Sumpf einer Gesellschaft gelandet war und die aber trotzdem immer weitergemacht hat, was viele Leute nicht verstehen, einfach immer weiterzumachen. Aber ich habe eine Tante Lotte, die hat mal gesagt, Kopf hoch, auch wenn der Hals dreckig ist. Ich muss das mal sagen, also es war schon eine ziemliche Dunkelziffer, wo ich gelebt habe und in der DDR dann im Untergrund mich durchgewurstelt habe, der ja auch sehr hart war. Und das ist irgendetwas, was ich auch dann umsetzen kann, dass ich die Erfahrung im Kunst ummünze. Und das ist jetzt nicht nur so ein politisch, ja, also wo ich dann die Idee hatte, du warst im Gefängnis, du schreibst du übers Gefängnis, sondern das ist generell, dass ich gelernt habe, das tief zu erfassen, erfahren und auch zu fühlen, auch den Schmerz an bestimmten Sachen und darüber hinweg dann doch zu einer Form zu kommen, die das lösbar eben auch lebbar macht.
Können wir da noch so Schritt für Schritt draufkommen, weil Sie haben schon ganzen Kosmos aufgemacht. Ja. Und ich würde gerade noch mal bei Ihrer Kunst bleiben, weil das ist mir jetzt natürlich sofort auch aufgefallen, wie vielfältig das ist, mit wie vielen verschiedenen Materialien Sie arbeiten. Also gleich am Anfang die Super-8-Filme, Fotografie, Malerei, Performance, Keramik. Und das wächst so sozusagen, die Malerei, die ufert dann aus in andere Gegenständlichkeiten, nimmt eine andere Form an. War das für Sie wichtig, dann auch immer in diesen verschiedenen Formaten zu arbeiten oder hat sich das einfach organisch zu ergeben?
Ja, also da ist irgendwas in mir und das will sich materialisieren. Ich nenne das das S. Und wenn das S kommt, dann weiß ich ganz genau, dieses S ist jetzt ein Text, dieses S ist jetzt eine Zeichnung und dieses S ist jetzt ein Film oder eine Performance. Also ich weiß immer ganz genau, was es ist. Einmal, da hatte ich die Idee, da musste ich Engel darstellen als Boten des Höheren, ne, auf die Erde und die schwebten immer auf mich zu. Und die habe ich dann mit einer Keramikerin, habe ich gesagt, also ich mache jetzt Engel aus Porzellan. Und dann hat die gesagt, ja, Porzellan, das muss praktisch erst eine Gipsnegativ haben, dann macht man das rein. Ich sage, dazu habe ich keine Lust. Und dann habe ich das wie Ton geknetet. Ich habe auch vorher viel mit Ton gearbeitet und Aufbaukeramik gemacht. Und so sind meine Engel, die sind aus meiner Hand entstanden. Und das Komische ist, das, was ich mache, ist realisierbar. Es ist gar kein Hirngespinst, sondern es ist das immer, dass es dann auch wirklich so ein Konstrukt ist, das A, schön ist und letztendlich das vollkommen auch darstellt, also es verständlich ist und die Leute berührt und einfach Kunst ist. Und wenn ich dann dachte, jetzt sind die Engel vorbei, jetzt machst du mal was anderes, setz dich mal vor die Schreibmaschine, dann habe ich mich vor den Computer gesetzt und wupp, kam wieder der Engel des Daseins. Der wollte einfach noch materialisiert werden. Dann habe ich den gemacht und dann noch einer und dann war ich aber zu Ende. Also ich arbeite in Serien, sehr komplex und im Grunde genommen jetzt nicht gezwungen oder getrieben, sondern im Grunde genommen aus so einer inneren Freude heraus. Weil wenn ich Kunst mache, egal ob das nur eine Diktatur oder eine Demokratie ist, in dem Moment bin ich außerhalb von Zeit und Raum und glücklich. Das ist ganz komisch, ja. Du bist irgendwo in einer anderen Welt und das ist die Welt, die ich dem Moment schaffe. Und das ist Kunst für mich, Schöpfung von etwas, das es noch nie gegeben hat.
Und so ein bisschen Kunst tragen Sie auch mit sich gerade herum. Also ich sehe gerade auf Ihrer Bluse haben Sie ja auch entsprechende Zeichnungen angebracht. Und auf Ihrer Lederjacke haben Sie eben erzählt, lastet die Hand Gottes beispielsweise, die kann man dort wunderbar sehen. Also es hat auch schon so einen spielerischen Umgang.
Ja, sicher. Aber das kommt aber noch aus der DDR, dass ich immer so billige Sachen kaufe, wenn die abgepreist sind. Und die nehme ich dann und dann übermale ich die. Und mit diesem Arrangement ergibt es ein anderes Wesen der Dinge. Und dann habe ich wieder Lust dran. Und egal, was ich mache, aber die Leute freuen sich dran, wenn ich da vorbeigehe. Und das freut mich dann auch wieder.
Und Sie hatten ja, das kann man auch in der Ausstellung sehen, einen eigenen Webstuhl bei sich zu Hause im Atelier und haben dann eben auch verschiedene Arbeiten angefertigt. Sie sind dort auch zu sehen. Damit haben Sie auch Ihr Leben bestritten sozusagen.
Naja, wenn Sie da so Atelier sagen, dann ist das ein bisschen hochgegriffen. Wir hatten damals besetzte Häuser und haben da nach Bauhaus Vorbild, also Erfurt ist ja nicht weit von Weimar, aber Weimar gehörte eben auch nicht zum sozialistischen Bild der Kunst, was die DDR verlangt hat. Also haben wir uns, weil wir das auch nicht gelehrt bekommen haben, selber damit beschäftigt und waren in Dessau und haben das alles angeguckt. Das war so eine Gruppe Ausgestoßener aus dem sozialistischen Realismus, so wie ich auch, ne? Exmatrikulierte Studenten und andere, die was anders darstellen wollten. Es ist so, dass sich immer Leute, die anders sind, die finden sich und die haben auch keine andere Chance, als eine Gruppe zu machen, um eine gemeinschaftliche Kraft zu entwickeln. Und wir haben eben Häuser besetzt und haben da Werkstätten gemacht. Und ich hatte da einen Webstuhl, dachte am Anfang eben auch Gelderwerb. Ich mache so Lumpenteppiche. In alten Kulturvölkern wurden die Klamotten also nicht wie bei uns weggeschmissen, sondern zerschnitten und zu Teppichen gewebt. Und damit habe ich eigentlich angefangen mit diesen Lumpenteppichen und habe die auf Märkten verkauft, weil dadurch, dass es in der DDR ja gar nichts gab, waren die Märkte voll von Leuten, die Ohrringe oder irgendwas selber gemacht haben. Und wir haben das immer total losgekriegt, ja. Und dann ist es bei mir so, wenn ich dann eine Zeit lang an einem Gewerbe bin, sagen wir mal so, auch wo ich dann am Anfang nur gezeichnet habe, nach Vorbild, ne, dann macht das irgend so einen Klick und dann dreht sich das um und plötzlich wird aus dem Vorbild so eine eigene Bildwelt, die ich plötzlich zeichnerisch darstelle. Und so war das auch beim Weben. Ich habe mich dran gesetzt und da fing ein Fuß an. und dann ohne Zeichen und alles, ja, war es eine Frau, ja. Dann kam noch eine und noch eine. Das ist dann wieder so ein Zyklus, der sich so abgeschlossen hatte. Und dann merkte ich, aha, da kommt wieder der Bauhauseinfluss. Dann habe ich mehr Lust, abstrakte Strukturen zu machen. Dann habe ich mit Baumwolle anders gewebt als mit Schafe. Also ich habe viel mit Schafwolle gemacht.
Und ich finde auch ganz interessant, weil Sie ja eben von den besetzten Häusern gesprochen haben. Es gibt einen Raum mit so einer Figurengruppe. Das sind vier Figuren aus einer Fotokollage, die Sie zu Skulpturen umgewandelt habe oder in eine
Fotoobjekte.
Diese vier Stück sind das, genau, also so wie so ein Kreuz. Und man sieht über die Fotos natürlich auch so ein bisschen, wie das damals ausgesehen hat in diesen Häusern.
Ja, aber in diesem besetzten Haus hatten wir also diese Gruppe, ne? Wir hatten ein Fotolabor, Siebdruckwerkstatt, Neulswerkstatt, ich hatte die Webwerkstatt, wir haben uns auch so genannt. Und immer wenn ich zu meiner Webwerkstatt gelaufen bin, bin ich vorne durch und dann an den Seiteneingang und hinten schloss ich das wieder in so wie so ein kleiner Hof. Und da habe ich dann gewebt. Und dann zum Schluss, und das ist sehr eigenartig, dass die Dinge selbst dann zu mir gesprochen haben. Und das wurde ja von der Stasi immer eine Zeit, also Staatssicherheit, immer eine Zeit lang gewährt. Und da dachten sie, ja, da schmuggeln wir unsere inoffiziellen Mitarbeiter mit rein und die hören dann, was sie reden. Und dann wissen wir wenigstens, was diese praktisch Außenstehenden dann vorhaben, ne? Und das haben die dann eine Zeit lang angesehen und dann haben die das alles zerstört. Dann wurden auch die Häuser, die wir teilweise auch besetzt haben, zugenagelt und da kam keiner mehr rein und so. Also es wurde richtig rigoros gegen uns vorgegangen und viele Leute sind dann eben in den Westen gegangen oder nach Berlin und ich bin so ein Steher. Ich bin immer da geblieben und ich musste mir dann immer wieder neue Leute ausdenken, ja, mit denen ich wieder zusammenkomme. Deswegen musste ich wieder neue Leute suchen. Und die sind dann 10 Jahre jünger. Das ist zum Beispiel die Künstlerinnengruppe, die ich zusammen mit anderen Frauen dann gegründet habe. Oder wenn ich mit Punks gearbeitet habe, die waren dann schon fast wieder 20 Jahre oder 15 Jahre jünger. Ja, und das ist dann immer wieder ein Geschick, die Leute für sich einzunehmen. Also, dass die Vertrauen zu mir hatten. Die Punks, die ich fotografieren wollte, die haben sich zum Beispiel nicht fotografieren lassen, weil sie gesagt haben, das Foto nimmt uns die Seele weg, ja. Also die hatten so eine ganz magische Konstrukt auch, ja. Und da muss ich dann mit denen leben, damit die sich von mir fotografieren lassen und sich dann öffnen in ihre dunklen Phasen oder was sie wirklich meinen oder auch in ihre Schönheit. Ja, das habe ich ja bei allen gesehen. Die haben mich auch sehr inspiriert und interessiert auch. Also ich mache nichts, wo ich echt nicht mit Leidenschaft dahinter bin.
Ja, ja? Ich glaube, das war ja auch für Sie ganz wichtig als Künstlerin, sich zu vernetzen und dann auch gerade aufgrund dieses politischen Systems, das ja sie überwacht hat und verfolgt und bedroht hat, dass man da gut miteinander agieren kann und sich auch helfen kann. Das ist ja, glaube ich, auch überlebenswichtig.
Aber das ist nur eine Situation. Die andere ist, weil wir waren zu viert.
Ja, zu Hause, also daheim, ne?
Zu Hause. Mhm. Und ich wusste, also wenn wir mal eine Westschokolade gekriegt haben, wurde die in 4 Teile geteilt. Ja, also ich musste immer teilen. Mhm. Und dieses soziale Wesen, diese soziale Struktur, ich glaube, die ist in mir. Ich weiß, uns bleibt auch seelisch nichts anderes übrig, als zusammenzukommen. Also im Land, wo eine Diktatur ist, wo alles ernst ist, da brauchst du Leute, die mit dir reden auch und die mit dir lachen. Also ich sehe auch immer das Spiel mit den Menschen, ja, und die positiven Energien in Freundschaft, in Treue, in lange Jahre miteinander durchstehen bei Up and Downs. Ja, also
das sind ganz wesentliche Aspekte Ihrer Arbeit, das Soziale, auch das Lustvolle, aber eben auch das Politische spielt auch eine Rolle. Und das kommt ja in vielen auch Ihrer Arbeiten zum Ausdruck. Aber ich wollte noch mal auf einen Punkt eingehen, nämlich den Frauenkörper, den man ja auch immer in ganz vielen verschiedenen Arbeiten bei Ihnen sieht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an eine andere Künstlerin denke, die gerade im Gropiusbau auch ausgestellt hat, Marina Abramović, die sagt, sie nutzt ja ihren Körper so als Kunstmedium, um so die physischen und psychischen Grenzen auszuloten. Also wie weit kann man gehen, an welche Grenzen kann man gehen? Ist das bei Ihnen auch eine ähnliche Motivation oder welche Bedeutung oder welches Körperbild haben Sie?
Ich denke, alle Feministinnen, ich sage es jetzt mal so, ja, gebrauchen den weiblichen Körper auch als politischen und sozialen Akt. Ja, andererseits komme ich ja auch von der Kunstauffassung her und da ist der weibliche Akt mehr oder minder immer der weibliche. Zur Kunst gehört für mich auch dieser Akt dabei. Mhm. Die andere Sache ist, dass dann mit der Zeit wird einem ja in so einer Diktatur alles genommen. Und du hast nichts mehr als dein eigener Körper. Und dann in dem Körper habe ich aber dann, und das ist dann wieder die künstlerische Konzeption, da habe ich das Wesen dessen entdeckt, was ich meine. Und das waren für mich schon immer eigentlich diese, in gesellschaftlicher Hinsicht jetzt nicht die Bekämpfung des Patriarchats, sondern die Erkundung, wenn schon, des Matriarchats, aber eigentlich geht's mir nach vorne, was wir Frauen für eine Schweigensresonanz haben, für eine Leidensresonanz, die sich nicht artikuliert. Also ich will gerne in die Vergangenheit, ich habe das auch gesagt, ich möchte archetypische Bilder des Leides, des Schweigens, aber auch der Kraft und der Schönheit finden. Und das ist das, wo ich den Kreis ein bisschen höher mache, über diese Kleinheit von dessen, was wir wissen und kennen hinweg. Ja, also es ist für mich Forschung, es ist für mich total auch interessant. Ich finde den Frauenkörper unwahrscheinlich schön. Es macht mir absoluter Spaß, mit Frauen zu arbeiten und da immer reinzugehen und eigentlich immer diese Inspiration auch zu bekommen von Frauen. Manche Kuratorin sagt, ja, das hast du vom Knast, weil da, weiß ich, 33 Frauen in einer Zelle und so weiter. Also diese Ausgeliefertsein als Frau, auch den anderen Frauen. Aber im Grunde genommen ist es für mich schon das, und das haben alle anderen Performerinnen auch, ne? Wir haben nichts anderes als unseren Körper. Und dadurch, dass du den Mut hast, den nackt zu zeigen, sich dem auszusetzen, zeigen wir unsere Verletzbarkeit. Und darum geht's mir auch, ne? Die Weichheit, die Verletzbarkeit. Und auch das, was uns zur Verfügung steht.
Und ich finde, das sieht man ja auch nochmal ganz schön jetzt auf dem Titelbild zur Ausstellung im Berliner Gropiusbau. Also das ist ja so ein Foto aus dem Jahr 1983. Das zeigt ihren Kopf von der Seite und so Linien drüber gemalt. Und der Mund ist so leicht geöffnet. Und das heißt Auslöschung eines Blicks. Und es steht noch drunter, ich trage meine Wunden offen. Mhm. Welche Wunden sind das?
Ah, das sieht man auf dem Foto nicht, aber da habe ich mir einfach so eine Fotze da oben hingemalt, ne? Also so ein Dreieck mit der Linie dazwischen und habe dann zu einer Freundin gesagt, mach mal die Linie. Ich hatte da den Spiegel und dann hat die mich bemalt und fotografiert und dann habe ich das aber vernichtet. Deswegen, ich trage meine Wunde, also den Charme, dass du Frau bist. Das hieß ja in der Vergangenheit immer, entweder war man die Dienerin, ne? oder das Opfer und davon will ich eigentlich weg, ja, sondern ich denke, nee, wir müssen andere Strukturen entwickeln, ne, mit unserer Kraft, mit unserer Schönheit, eigentlich mit unserem Anspruch auch sein zu dürfen, uns überhaupt zu sein, dass wir sind, ja, also eine Materie, die ist nicht wegzuwischen und so weiter. Also ich suche auch andere Formen für eine Frau in der Öffentlichkeit. Deswegen habe ich das dann ausgewischt und dann zum Schluss bleibt dann einfach nur noch die durchlebte Erfahrung oder Opferhaltung, das ist einfach weggewischt, ja. Und egal, wie du dann aussiehst, aber du bist dann frei davon und das hat eine freie Form. Und das ist in dieser Auslöschung eines Blickes, ne, also der nach oben, der sagt immer, diese Ausgeliefertsein, ich wische das einfach weg, ja, und egal, wie man dann aussieht, aber dann hat man erstmal wieder so ein Tabula rasa, man kann von null wieder anfangen. Und das andere ist, dass ich mit Nora, die gehörte zu der ersten Gruppe vom Aktzeichnen. Sie war Keramikerin, hat viel für mich gedreht, das habe ich dann auch bemalt. Und wir hatten ja einen Aktzeichenzirkel, das wir uns selber gemalt haben und gezeichnet haben. Wir waren ja alle, wir hatten ja keine öffentliche Zirkel oder Kreise, wir waren, haben alles selber gemacht. Und das ist auch das Gute in der DDR, dass man dann viel kann. Ja? Und unser Aktzeichenzirkel, der wurde übrigens von der Stasi auch liquidiert. Ne? Und 3 Wochen bevor der Aktzeichenzirkel liquidiert wurde, hatte ich plötzlich uns alle auswendig gezeichnet, dachte ich, ach, du machst mal was anderes. Und wupp, entstanden so eigene Figuren und dann habe ich die da oben schweben lassen und fliegen lassen. Das ist so ein Klick, ich sehe das jetzt für mir, ich sehe das räumlich. Und so war das auch mit dem Fotografieren. Ich hatte erst für die Galerie im Flur die ganzen Künstler fotografiert und hatte das Foto gelernt, abziehen und so weiter, Filme selber entwickeln. Und dann wurde das auch wieder liquidiert. Also ich verdanke der Staatssicherheit sehr viel, dass sie mir immer was weggenommen haben.
Und so schnell haben sie gearbeitet.
Ja, was mich von mir selber abgelenkt hat. Ich wollte ja mal Kunst machen. Nach dem Knast habe ich gesagt, jetzt gehst du in die Kunst, da wirst du nicht sofort verhaftet, weil vorher war ich ziemlich politisch aktiv. Danach dachte ich, ich brauche ein bisschen Zeit für mich und bin in die Kunst gegangen, ja, und so passiert das immer irgendwie so ein Dreh. Dann das als Kunst zu machen, ist das wie eine Initialisierung irgendwie nochmal durch ein Trauma, durch ein Verbot, wieder alles zerstört und du baust das anders auf und noch viel kreativer.
SWR Kulturgespräch heute mit der Künstlerin und Schriftstellerin Gabriele Stötzer. Frau Stötzer, damit wir das vielleicht auch mal so ein bisschen biografisch einordnen, Sie waren schon, also Sie sind ja, haben Sie eben schon gesagt, zu viert daheim, 4 Geschwister, Sie waren zwar Klassenbeste und haben die besten Arbeiten und Noten mit nach Hause gebracht, aber trotzdem haben die Eltern gesagt, nach der 10. Klasse, jetzt geht's ab. Also studieren war nicht vorgesehen. Und sie haben dann erstmal eine medizinisch-technische Ausbildung gemacht, dann aber schon auch ihr Abitur nachgeholt und angefangen zu studieren. Und auch da waren sie eigentlich wirklich super gut. Aber dann kam so dieser Punkt 1976 im Sommer, da ist ein Kommilitone von ihnen zwangsexmatrikuliert worden, weil er sich politisch geäußert hat. Und sie haben sich mit ihm solidarisch gezeigt. Und das war auch schon so ein Punkt, wo dann die Universität sie verwiesen hat und hat gesagt, sie müssten sich jetzt mal in der Produktion bewähren. Was mussten sie da eigentlich genau machen?
Ich habe in der Pflasterforschung gearbeitet und die bestand darin, weil das ja die DDR war, das bestand aus Kautschuk. Kautschuk wurde importiert, da brauchte man Westgeld dafür und das gab es nicht in der DDR. Und unsere Forschung bestand darin, den Kautschuk zu ersetzen. Ja? Und so hat die ganze DDR immer geforscht, das zu ersetzen, was Westgeld gekostet hätte. Ja? Das muss man sich mal überlegen. Ja? Also ganz pragmatische Forschung. Ganz Forschung einfach mit, weiß ich, wirtschaftlichen Interesse.
Im Grunde ging das ja dann auch nicht mehr ganz so lang, weil dann im November war das ja 1976, kam ja dieser Tag, Wolf Biermann war auf Konzertreise im Westen, ist dann eben zwangsausgesiedelt worden und da haben sie dann auch eine Unterschriftenliste mit initiiert quasi, also auch aus Protest gegen diese Aktion der SED und das haben ja auch noch viele andere Künstlerinnen und Künstler gemacht und dann sind sie aber verhaftet worden, sind in Stasi-Untersuchungshaft gekommen in Erfurt, 6 Monate.
Fünf Monate war ich in U-Haft und 7 Monate.
Und 7 Monate dann anschließend in Honeck im Frauengefängnis, genau. Diese Untersuchungshaft, ich denke mal, das war sicher auch ein Schock für Sie erstmal, oder? Wenn dann jemand ankommt und Sie einfach einpackt und mitnimmt.
Ich weiß auch, ich bin ziemlich einfach und naiv und ich habe so ein Gerechtigkeitsempfinden. Und damals war das so, ich kannte ja Biermann nicht nur vom Westfernsehen, aber es gab eben Bob Dylan da und Hermann van Veen da, Bader da. Also jedes Land hatte einen Gitarrenspieler, der kritische Lieder gesungen hat. Das gehörte für mich zum Gesellschaftsbild dazu. Ja, und dann haben sie uns den praktisch weggenommen, den wir auch hatten. Ne? Und da dachte ich, das ist ungerecht, ja. Und ich hatte damals schon eine Schreibmaschine, weil ich damals schon geschrieben hatte. Und damit habe ich dann praktisch den Text der Berliner Künstler abgetippt und habe diese Unterschriftensammlung dann in Erfurt mitinitiiert sozusagen und als erste unterschrieben. Und die Stasi hat dann die Unterschriftensammlung, bevor ich die nach Berlin bringen konnte, von unserem Küchentisch geholt. Und da haben sie gesehen, ich habe als erste unterschrieben. Und dann war klar, also wer als erste unterschreibt, das ist der Kopf einer staatsfeindlichen Gruppierung. Und da wurde ich dann immer wieder abgeholt. Also das ist nicht so, dass die mich im November gleich verhaftet hätten. Nee, ich durfte immer wieder hin und her nach Hause, weil die Anklageschrift noch keinen Inhalt hatte, also zwei Leute dafür zu verhaften. Dann haben sie aber hinter mir dann immer Arbeitskollegen und Freunde und alle Leute, mit denen ich irgendwo in Kontakt war. Und das habe ich gar nicht mitgekriegt, weil die ja schweigen mussten hinterher. Die haben eine Schweigeerklärung unterschrieben. Aber auf Arbeit war dann auch ein Chef, der hat sich sehr gerne mit mir unterhalten, weil ich einfach so eine intellektuelle, spritzige Partnerin für ihn war. Und der wurde dann aber von der Stasi, tja, ich weiß nicht, wie das passiert ist. Auf alle Fälle wurde der ergriffen und dann musste der sich irgendwie verteidigen, um seine Leitungstätigkeit zu behalten. Hat er dann alles Mögliche erklärt und denen zuliebe bestimmte Sachen so formuliert, dass die einfach ein Anklagepunkt waren. Und letztendlich ist er in diesem Prozess, haben sie ihn auch erpresst, dass er inoffizieller Mitarbeiter der Stasi geworden ist. Das finde ich das Gemeine an der Stasi, ja, dass die jeden, wenn du einen Fuß zwischen die Tür hattest, ja, dann haben die den gleich rübergezogen. Ja, also
ja, das ist ein sehr perfides System einfach, nur, dass die Leute so in diese Zwangssituation bringt und instrumentalisiert. Und
will ich was sagen zu dieser Unbehaftung? Also die haben mich immer wieder geholt und weggebracht und irgendwo dachte ich, das ist ein Spiel, ne? Bis sie dann von allen genug für sie substanzvolle Worte hatten. Und eines Tages, da bin ich dann hingegangen und da lag so ein Zettel, da stand drauf tätige Reue. Ne, so, das war ihre letzte Chance, um mich draußen zu lassen. Ne? Also wenn ich das unterschrieben hatte, dass ich das bereue und dass ich praktisch die Maßnahmen der DDR weiter unterstütze und so weiter. Ich wusste das in dem Moment, aber in dem Moment, wo da was steht, und da hat die Hand gar nicht funktioniert. Ja, ich kann so leicht was machen, aber ich wusste, diese Hand wird das nicht unterschreiben können. Ich hätte das nicht machen können. Das ist irgendwie so eine ganz körperliche Reaktion geworden. Unabhängig davon, dass ich natürlich wusste, was passiert. Aber ich habe nicht gedacht, dass wenn ich das nicht mache, dass ich gleich sofort umgedreht. Vorne waren ja die Vernehmerräume in der Erfurt, das ist wie so ein Tee. Und hier, das ist die U-Haft, dann drehen sie sich mal um und plötzlich ging die Tür auf und plötzlich kamen ganz viele Leute und es geht durch Gitter und plötzlich bist du in der Zelle, musst dich ausziehen und dann kriegst du so einen grauen Anzug an, so weiß ich, woher das kam, von Soldaten oder weiß ich, so ein Trainingsanzug und die nehmen dir Schuhe alles weg, damit du keine Schnürsenkel hast und so weiter, um dich umzubringen. Und dann saß ich da wie eine graue Maus und dann war mein Leben zu Ende. Und was ich aber nicht wusste, und das finde ich immer wichtig, das müssen Frauen wissen, wir haben damals in der DDR alle die Pille genommen, automatisch. Ja. Es wurde auch nicht gefragt von den Männern, nimmst du die Pille oder nicht, oder wie soll man verhüten, das war damals überhaupt kein Thema. Und wir haben das auch alle gemacht. Und wenn du in den Knast kommst, dann kriegst du ja die Pille nicht weiter. Und normalerweise hast du da eine Abbruchblutung. Aber, und das ist ihre Frage, wie weit geht das? Ich dachte ja nicht, dass mir was ausmacht. Ja, ich dachte ja, das schaffst du auch noch. Aber mein Körper hat in dem Sinne versagt, dass ich keine Abbruchblutung hatte. Und ich habe aber auch nicht gegessen und getrunken in der Zeit und nicht mit denen geredet. Und ich habe das auch nicht Hungerstreik so genannt. Ich bin viel spontaner. Und nach einer Woche brach ich dann zusammen. Ich kotzte und schrie und so weiter. Ja, und lag auf dem Boden und krümmte mich und wusste auch nicht, was passiert. Das ist nachts passiert. Und tagsüber war ich in der Einzelhaft und in Erfurt ist die ganze Etage ist eine Frauenetage, wo Frauen sind. Und da bist du da plötzlich in so einer Zelle und dann wirst du, hallo, du in der 5, wer heißt du? Und da kommt von der, was ist dein Paragraph? Und so weiter. Da dachte ich, diese Schwerverbrecherin, was wollen die von mir? Ich bin eine Politische, ne? Ich war eine Heldin. Und plötzlich brach ich zusammen. Und in der Nacht, da war das so, dass die ganzen Frauen plötzlich geschrien haben. Die haben mich schreien hören, dann haben die auch geschrien. Die haben die Hocker an der Wand geschmissen, ne? Weil die wussten nicht, A, wird die gefoltert, dann müssen die wissen, dass wir mithören, oder B, ist sie krank und da kommt nachts niemand, der ihr vielleicht hilft. Und da kam ganz schnell, ne, also die Wachteln, wir haben das Wachpersonal Wachteln genannt, weil das für Frauen Frauen waren. Und dann kam ich ins Krankenhaus nach Erfurt, da durfte ich zivil anziehen und da haben die gesagt, ja, das ist Nierensahne, da habe ich geröntgt, die muss jetzt 3 Kannen voll Tee trinken und dann ist das so. Und die Stasi hatte aber Angst vor hysterischen Frauen. Ne? Und weil die alle geschrien haben, kam ich gleich ins Knastkrankenhaus nach Meusdorf bei Leipzig. Und da hat man mich operiert. Und das war eine Fehldiagnose. Ich hatte ja nichts, aber auch keine Blutung. Und im KZ haben die Frauen auch keine Blutung. Also der Schock saß schon ziemlich tief, möchte ich sagen. Ja. Und da haben die mir aber den Bauch aufgeschnitten und haben da reingeguckt, ob das eine Bauchhöhlenschwangerschaft ist, und dann wieder zugenäht. Und dann nach 14 Tagen hörte ich dann, ach, wir haben ihren linken Eileiter gelockert, sie kriegen jetzt besser Kinder oder so. Und das war's dann. Und dann ging es weiter nach Erfurt und weiter. Und da dachte ich schon, ne, wo die mich zurückgebracht haben, jetzt habe ich aber genug, die schicken dich nach Hause. Aber da haben die nicht dran gedacht. Es ging immer weiter.
Ja, weiter, ne?
Nur dann wusste ich, die gehen mit dem Messer unter die Haut. Und das hat mir da im Knast, im Strafvollzug geholfen, dass ich da nicht weiter rebelliert habe, sondern gesehen habe, dass mir das nicht nochmal passiert. Also ich war da nicht in den Keller oder in der Wasserzelle oder alles sowas. Ich habe da aufgehört, so unverantwortlich gegenüber mich selber, ne, zu sein, sondern ich dachte, du guckst jetzt, dass du hier lebendig durchkommst und auch lebendig wieder raus.
Und dieses Frauengefängnis Hoheneck, da waren Sie ja mit allen möglichen Frauen zusammen, auch Kriminelle. Das waren jetzt nicht nur politische, so wie Sie es. Und das hat ja auch nochmal so Ihren Blick auf die DDR auch nochmal ganz verändert.
Und auf die Frauen.
Und auf die Frauen natürlich auch, ja.
Vor allen Dingen, das war ja in Hoheneck, da waren ja die Mörderinnen, das hieß ja Mörderburg. Und das war so, also im Knast ist es so, in der U-Haft durfte mal eine halbe Stunde mal in so einer praktischen öffentlichen Zelle, wo oben kein Himmel war, laufen. Und in Hoheneck war das eine Stunde. Das wäre ein Freihof, hieß das. Und auf diesem Freihof waren mehrere Kommandos. Wir waren ja alle in Arbeitskommandos praktisch aufgeteilt. Und wie gesagt, politische und Kriminelle. Und die Arbeitskommandos durften eigentlich miteinander nichts zu tun haben. Und das war wie so eine Burg. Viele Frauen, die in Hoheneck waren, haben hinterher überhaupt keinen Orientierungsgefühl mehr, ich auch nicht. Ich habe mir gar nichts mehr gemerkt mit der Außenwelt, weil ich irgendwie vollkommen durcheinander war. Und trotzdem eine Stunde lang und warst du auf dem Freihof und da waren plötzlich alle möglichen Kommandos da. Ne? Also es gab ja auch, wie gesagt, ich habe für Esther Strumpfhosen genäht. Es gab Esther 1, 2, 3, aber es gab auch das Mörderkommando 1, 2, 3 oder Planet. Die haben Bettwäsche genäht, 1, 2, 3. Und dann haben die sich immer irgendwo getroffen und da stand hier das Mörderkommando, die waren schon ganz dunkel irgendwo. Ne? Und hier die Schwerverbrecher, die Kriminellen, dann da die Politischen, da konnten, haben sich dann die Politischen als Gruppe auch getroffen und haben dann eben ihre Geschichten erzählt. Oder das war ja so, dass ich dann in Hoheneck mitgekriegt habe, dass die Gefangenen verkauft werden an Westen. Das war für mich auch ein Schock, muss ich sagen. Ne? Als Bildungsbürger, weißt du, dann hast du Schiller gelesen, verkaufter Landeskinder. Und dann habe ich mitgekriegt, die politischen Gefangenen, die werden in Westen verkaufen von 30 bis 100.000 Westmark. Und das hat mich richtig sauer gemacht, dass wir ohne verkauft wären. Und das war schon klar, also ich lasse mich nicht verkaufen. Das war irgendwie so die Vorstufe, um so auf Transport zu gehen, so hieß das. Ne? Nach der Hälfte der Strafe konnte man auf Transport in den Westen gehen. Aber Gabi Stötzer wollte nicht auf Transport gehen, sondern hat abgesessen.
Woher kommt denn eigentlich so Ihre Widerständigkeit? Woher haben Sie diese Energie genommen, zu sagen, nee, ich mach das nicht, ich bleibe eben auch?
Das kommt sicher von meiner Mutter oder ja, von meinen Eltern. Wir haben ja nicht nur Jugendweihe gemacht, also die sozialistische Einweihung als Erwachsene, sondern man wurde ja auch von den Eltern zur Kirche geschickt. Ne? Also ich habe auch Konfirmation gemacht. Also nach außen stand die Familie immer zusammen, aber innen kriegt man mal immer eine drauf, weil Mutti hat ja im ja, Dorf gearbeitet als Buchhalterin und wusste abends immer, was ihre Kinder alles gemacht haben, wenn es zum Abendbrot kam.
Wenn ich mal aufs Frauengefängnis zurückkommen darf, also gab es dann da auch eine, so diese klassische Gefängnishierarchie? Hm. Ja.
Bei den Kriminellen auf alle Fälle. Da gab es die Gruppen und so weiter. Also wir müssen ja alle unsere Sachen zum Waschen abgeben. Aber in der Gruppe war das dann so, dass da eine Anführerin war und die hat dann praktisch die Schuhe putzen lassen und ihre Wäsche waschen lassen und so weiter und so fort. Also das gab es genau, ja.
Und dieses Zusammensein mit diesen vielen unterschiedlichen Frauen, ist das jetzt tatsächlich auch so ein Impuls gewesen, der sie dann in die Kunst gebracht hat?
Das weiß ich nicht. Das
wird immer wieder so kolportiert.
Ja, irgendeiner hat gesagt, ihre erste künstlerische Installation war im Knast. Da dachte ich, meine Liebe, wir haben in Dreischichtsystem gearbeitet, ja. Wir haben da ums Überleben gekämpft, ja. Die Aggression, die war einfach da. Also ich habe immer das, was ich machen musste, gemacht, aber dann immer versucht, das Beste draus zu machen, ne? Und das war einfach eine super Gelegenheit. Aber das ist schon interessant, weil am Anfang gibt's natürlich diese Mutproben, ne? Dass du ganz alleine bist und du musst wischen, ne? Und dann kommt die Gruppe, die eigentlich sonst weg sein muss, damit leer ist zum Wischen, plötzlich kommen die alle, umstellen dich und dann provozieren die dich und erwarten, dass du Angst hast. Ja? Und das sind solche Momente, da darf man einfach keine Angst zeigen, dann bist du unten drunter durch. Ja? Und das machen die immer mit Politischen oder mit Kriminellen und das macht dann wieder deine Klasse aus, wo du eingestufen wirst, oben oder unten. Ne? Das ist ja, ständig.
Sie haben darüber ja dann auch später auch ein Buch geschrieben, Der lange Arm der Stasi. Aber nach dann der...
Aber mein erstes Buch hieß wirklich Dabei sein und nicht schweigen.
Genau, Dabei sein
und dann habe ich die bröckelnde Festung gemacht im Kirchheim Verlag über das Gefängnis und danach Der lange Arm der Stasi, aber das ist jetzt keine Prosa, wie ich das erst geschrieben hatte, sondern das ist eine klare Analyse über die Tätigkeit der Staatssicherheit. Erstmal in einem abgeschotteten Raum, ne, also in den Akten aller Untergrundkünstlerinnen in Erfurt. Und da hatte ich einfach 33 Zustimmungen von Künstlern, Untergrundkünstlern, dass ich ihre Akten sehen darf. Und das hat die von der Stasi total erschüttert, dass ich so ein Vertrauen hatte von Vorlauf von den anderen, weil die Stasi-Akten, die sind so konstruiert, dass so ein Negativbild entsteht, dass die Leute sich schämen für das, was über sie steht. Ja, und ich schäme mich aber nicht, was sie über mich geschrieben haben, sondern sollen die sich doch schämen, sage ich.
Ja. Apropos Stasi-Akten, also das ist ja eigentlich Ihnen zu verdanken, dass es die heute noch gibt, denn Sie haben ja am 4. Dezember dann 1989 die Erfurter Stasi-Zentrale besetzt, eben um zu verhindern, dass die Akten geschreddert werden. Mhm. Denn da gab es ja schon Gerüchte auch, dass das passiert im Land. Und in dieser Stasi-Zentrale an dem Tag waren aber noch Mitarbeiter, oder?
Ja. Ja, die waren noch voll beschäftigt. Ja.
Mit Schreddern, oder? Wie haben Sie sie überrascht?
Ja. Nee, das war dann so, wir haben das besetzt letztendlich. Die Initiative kam auch wieder von Frauen aus. Also der Probst Falke in Erfurt hatte 1988 schon die Idee, dass die Bibel von Frauen anders gelesen wird wie von Männern. Das fand er super interessant. Und da hat er dann den Kirchentag, das sind drei Kirchentage, benutzt in Erfurt, um das Augustinerkloster, wo auch Martin Luther studiert hat, der hat das drei Tage nur für Frauen zur Verfügung gestellt. Da haben sich plötzlich 6 oder 7 Frauengruppen von Erfurt das erste Mal gezeigt. Also es kamen auch Pfarrerinnen, die dann die Predigt gehalten haben. Und unsere Künstlerinnengruppe, wir haben eine Aktionsmalerei gemacht und eine Modeobjektshow. Ja? Und da habe ich plötzlich gesehen, wie viele andere Frauengruppen das gibt. Ne? Also auch Frauen, die den Unterricht wegen der Wehrdienstpflicht oder kommenden Pflicht da analysiert haben. Es gab Frauen in der DDR, mussten ja alle, auch die Mütter, arbeiten, weil die Produktion Produktivkräfte brauchte. Die haben gesagt, wir wollen mal 3 Jahre zu Hause bleiben oder ein Jahr mit unserem Kind, wir wollen nicht gleich wieder arbeiten. Eine Psychiaterin hat gesagt, dass das Schlagen und Inzest oder Missbrauch, das hat nicht nur der Klassenfeind, weil sowas wurde in der DDR überhaupt nicht diskutiert, sondern das gibt's eben auch in der DDR, in unseren Familien. 88 schon, habe ich dann gesehen, wie viele Gruppen das gibt. Und die haben dann auch gesagt, ja, wir waren ja seit 84 schon tätig. Da haben die gesagt, ja, ihr seid ein Vorbild von uns, ihr Frauen. Aber wir durften nicht mit euch reden oder wollten nicht, weil bei euch kriegt man keine Männer. Und da dachte ich, ja, das ist auch ein schöner Fehler, ne, weil wir waren die besseren Frauen und wir haben auch die besseren Männer gekriegt. Jetzt muss ich das mal sagen, ja, oder die genommen oder sowas, ja. Aber das war dann ein Fehlurteil. Aber wir haben uns dann einmal im Monat getroffen, alle Frauengruppen von Erfurt. Und wo das dann so brisant wurde, 89, ne, da haben wir selber eine Gruppe gebildet, weil die Männer sagten, kommt, da haben wir gesagt, wir sind keine Vorzeigefrauen. Und da haben wir Frauen für Veränderung richtig einen Verein gegründet. Mit einer gesellschaftlichen Konzeption, wie Frauen sich eine Gesellschaft für Frauen umgemünzt vorstellen. Also richtig ernsthaft gearbeitet. Erst haben wir uns einmal im Monat getroffen und dann, das ist so, ne, wenn die Politik kommt, dann wird alles viel schneller, ne, und dann und dann haben wir fast jeden Tag getroffen, Frauen vor Veränderung, und da kam auch eine von Brennnessel, diesen Brennnessel, das waren Frauen, die haben sich geoutet, dass sie lesbisch sind, das gab es ja vorher auch nicht in der DDR, die kamen und haben bei mir geklingelt und haben gesagt, wir müssen heute die Stasi besetzen, ja, die verbrennen die Akten. Und dann haben die gesagt, ja, wir müssen zum Bürgermeister gehen, wir müssen zur SED-Parteileitung gehen, weil die Stasi war ja das Schild der SED, der Partei. Wir müssen zum Staatsanwalt gehen und die Staatssicherheit wegen Vernichtung von Volkseigentum anklagen, damit die uns nicht anklagen, also die sind kriminell. Und wir müssen das Volk fragen, dass die einen Fotografen schicken. Das Volk war damals die große Zeitung. Und das fand ich so einleuchtend, ja, weil das so eine Bewegung eigentlich war, die durchdacht war und von oben nach unten ging. Später haben die gesagt, wir wussten, die Einzige, die verrückt ist, mit uns zu gehen, das bin ich. Und für mich war das in dem Moment dann plötzlich auch so eine Vision. Ich war plötzlich in meiner Urhaftzelle, wo du alleine bist und wo alle halbe Stunde das Licht angeht und immer gucken, ob du die Hände auf der Decke hast nachts und so weiter. Und dieses Licht war plötzlich anders. Und dann dachte ich, das Licht holt mich da rein. Ich wusste plötzlich, es ist richtig, dass sie mich genommen haben, irgendwie, weil die Energie da reinfloss, ja. Naja, und dann sind wir einfach zu Probst Falke nach Hause gegangen, der hat ein Telefon und dann haben wir erstmal unsere Freundin, die inzwischen war ja die Zeit, wo die auf Arbeit waren, die hatten ja alle ein Telefon, sonst hatte ja keiner von uns Telefon, da haben wir die angerufen und dann haben wir das auch so organisiert, dass schon ein Großteil der Leute sind um das Gebäude der Staatssicherheit rundherum, die haben einen Kreis gebildet, ja, und wir fünf sind zum Bürgermeister gegangen, haben uns mit den Abteilungsleiter für Inneres auseinandergesetzt. Ich war bei einem Staatsanwalt, die andere war da und da und da. Die eine, die ist sogar zum Müll gegangen und hat gesagt, also ne, war Montag früh zur Besprechung rein. Hallo, wir besetzen heute die Stasi. Überlegen Sie sich, wie Sie uns unterstützen können. Umgedreht und wieder raus. Ne? Und die ist dahin und sagte, wie ich rausgehe, höre ich plötzlich die großen LKWs. Da haben die Stasi, die anderen Ausgänge, praktisch so Müllautos davor gestellt, ja. Und plötzlich war so, das war ein historischer Moment. Und in dem historischen Moment fließen alle Energien nur darauf zusammen, was gerade richtig ist. Und wir wurden oft gefragt, habt ihr keine Angst? Und in dem Moment, wo du das machst, was richtig ist, hast du keine Angst. Das war ganz eigenartig. Ja, also die Angst ist nicht da, wenn man das macht, was auch gesellschaftlich gerade dran ist. Ja.
Man kann das ganz gut auch im Rahmen dieser Ausstellung erfahren. Es gibt ja einen Raum mit drei Videos. Da ist auch zum Beispiel ihre U-Haft dokumentiert und diese Zeit. Und auch da geht es auch um diese Besetzungsaktion. Und ich wollte noch mal auf einen Punkt kommen, weil das sieht man auch in dieser Ausstellung gleich am Anfang, die Super-8-Filme. Denn die Stasi hat sie ja praktisch nach der Entlassung nicht losgelassen, sondern hat ihnen inoffizielle Mitarbeiter untergebracht. Gejubelt sozusagen, die dann auch an ihren Performances und an ihrer Kunstaktion teilgenommen haben. Wie war das für Sie, als Sie das dann, oder ich weiß gar nicht, wie haben Sie das dann erfahren eigentlich letztlich, oder wie war das dann auch für Sie und was hat das dann auch für Ihre Kunst bedeutet?
Also die Stasi, ich dachte jetzt, wo ich aus dem Knast kam, jetzt hast du alles verloren, jetzt kannst du nur noch alles gewinnen. Und was ich aber nicht wusste, ist, dass die Stasi, und deswegen ist es interessant, weil das so an Kafka erinnert, den Prozess. Die Stasi hat Geheimprozesse gemacht. Und ich hatte innerhalb der DDR 4 Geheimprozesse. Und die Geheimprozesse, da wirst du verurteilt mit einem Paragraphen, wie lange sie dich ins Gefängnis bringen wollten. Also mein erster operativer Vorgang, so hieß das, da war ohne Festnahme. Da haben sie mich nur exmatrikuliert, ja. Der zweite operative Vorgang wollten sie mich wegen Staatsverleumdung ins Gefängnis bringen und haben sie auch geschafft. Der dritte, da hieß, also man kriegt immer so einen Geheimnamen, da hieß ich Toxin. Toxin war gemacht wegen der Galerie im Flur, weil ich da Leute zusammengeholt habe, die zu einer Ausstellung kommen sollen oder so. Und das sollte ich dann wegen staatsfeindlicher Hetze 2 bis 5 Jahre verurteilt werden. Das ging ja bis 89. Da hatte ich wieder eine OPK, eine operative Persönlichkeitskontrolle, da hieß ich Medium. Naja, also es ging wirklich durchgehend bis zum Schluss und die haben immer überlegt, ja schon die ganze Zeit, weil ich ja nicht aufhörte, gehört die in der Psychiatrie, weil normalerweise hört man auf oder geht, aber die bleibt da und macht weiter. Oder wie kriegt man die ins Gefängnis, weil ich auch immer wieder Leute um mich, sagen wir mal, geschart habe. Ich konnte die auch immer begeistern und ne, also und das waren so ein Talent und dann haben gedacht, was, die ist nicht ganz klar. Und im Untergrund, die IMs haben wir auch geschrieben, die ist psychopathisch, ja, weil das konnte sich keiner erklären, warum ich immer weitermachte. Aber die Kunst hat mich einfach immer weitergebracht. Ich brauchte immer was, um das zu materialisieren, ja. Und eben, wenn man jemanden fotografiert, brauchst du Leute, die sich fotografieren lassen oder ausziehen und so weiter. Und ich musste also praktisch immer Leute um mich haben, die mit mir auch meine Kunst materialisieren, weil ich das alles nicht alleine machen konnte. Das ist immer ein Geben und Nehmen. Das ist immer ein Prozess, der auch ein bisschen kompliziert ist, weil er immer mehrere Leute beinhaltet, ne. Also man muss ganz taktvoll auch vorgehen und umgehen mit dem allen, ja.
Ja, weil man in diesen Videos sieht man ja diese beiden EMs, also Kai und Carsten, wie die bei so einer Body-Performance tanzen. Und diese andere Szene ist die, wo, ich weiß nicht, wie heißt er jetzt, Peter Krause, glaube ich. Ja, genau. Der auf Erfurter Fassaden klettert.
Also das ist die Stasi hat mir dann Ziel gerichtet. Also das ist so, du wirst erstmal von der Stasi verurteilt und dann schickt die inoffizielle Mitarbeiter, die einen verleiten sollen, eine Straftat zu begehen. Also im Grunde genommen wirst du verurteilt für etwas, was du noch gar nicht gemacht hast. Das steht ja schon schriftlich da. Und dann bringen die dich oder andere dazu oder in Konstellationen, wo du wirklich nach ihrem Maße kriminell bist. Und dazu haben die eben inoffizielle Mitarbeiter geschickt, weil die waren verrückter und die waren natürlich geschützt. Die konnten über die Grenze gehen und die haben mich dazu bringen wollen, auch über die Grenzen zu gehen. Aber dadurch, dass ich schon im Knast war, wusste ich, was man nicht machen darf. Und letztendlich ist es auch so lustig, dass ich dann die Leute wie der Peter Krause, der hieß Breaky, das ist auch interessant. Die Stasi hatte ja mit dem Begriff gearbeitet, Legende. Also jeder, der zu einem kam, der hatte eine Legende. Eine Legendierung hieß, dass der irgendwo so auf einen zurecht konstruiert wurde, dass da, aha, da ist auch ein exmatrikulierter Student, mit dem musst du Solidarität haben. Oder das ist ein Schriftsteller, der darf nicht lesen. Na, den laden wir doch ein in unsere Galerie und so weiter. Also es wurde immer mit den positiven Gefühlen von uns gearbeitet. Ne? Also wir wurden immer manipuliert. Und die wurde eine Figur so hingestellt, dass die war. Und er war einfach total Sportler und ist über Nägel gelaufen. Er hat wirklich verrückte Sachen gemacht. Und ich habe in dem einen Film Spitze, eine Spitze ist auch insoweit ganz gut, weil ich habe ihn alle Phallus-Symbole von Erfurt besteigen lassen. Ja? Und ich habe immer so eine Spitze gemacht gegen Männer und so und was ein bisschen frech ist. Und der hat das wirklich ohne irgendwelchen doppelten Boden ist er ganz hoch gegangen. Er war auch total sportlich an irgendwelchen Antennenkabeln hoch, die schon 50 Jahre da hingen oder so. Und er war wirklich bis zum letzten bereit, was die EMs machen wollten. Ich hatte ja auch einen Transvestiten, also der wurde mir zugeschoben, damit ich wegen Pornografie ins Gefängnis komme. Aber ich wusste, was Pornografie, was man da alles nicht machen darf. Ich wusste, was man in anderen Gesellschaftsflächen auch nicht machen darf. Ne? Und das habe ich natürlich dann auch nicht gemacht, weil das nicht mein Inhalt war. Es war nicht mein Inhalt, ein politisches Statement zu machen. Das hat die Künstlerin-Gruppe dann auch gesagt. Wir sind nicht gegen Männer, aber für Frauen. Also wie im Gebet. Fokussierst du dich auf das, was du wirklich meinst und wo dein Herz danach geht. Ja? Und das lässt sich auch verwirklichen. Die alle anderen Sachen sind sowieso nur du verlierst Energie.
Ja, ich glaube, das ist sowieso auch ganz wesentlich bei Ihnen, dass Sie immer sagen, ich bin nicht gegen etwas, ich bin für etwas. Ich schaue immer in die Zukunft. Ich habe immer eine Perspektive. Und das ist ja auch
eine Lösung. Ich suche immer Lösungen. Das fand ich auch immer interessant.
Ja. Ja. Und im Grunde erleben wir ja gerade eine Zeit, wo viele Leute eher rückwärts gucken und nicht irgendwie eine Vision haben für sich, wie es anders gehen könnte, sondern auch eher dann hoffen vielleicht, dass irgendwie ein Rückgriff auf konservative Werte ihnen eine Erlösung bringt von all den Problemen, die wir ja alle gut kennen. Ob wir jetzt die globalen Krisen nehmen, die Kriege, die wir gerade erleben oder eben die Umweltkrise, was auch immer. Aber für Sie ist das ja eigentlich auch eher mal so, das habe ich das Gefühl, so ein Ansporn, nach einer Lösung zu suchen. Also je schwieriger es wird, sucht Sie nach einer Lösung. Das ist so.
Das stimmt. Ich habe auch Spaß dran. Also die letzte Figur, die ich gemacht habe.
Undine, die jetzt gerade für Undine kommt, ne? Ist das diese?
Kommt
die
sie und jetzt sieht, heißt das. Die kommt und sieht.
Genau, weil, für Gropiusbau, sage ich jetzt nur nochmal für die Ausstellung.
Ja,
genau.
Das ist die letzte Figur, die ich gemacht habe in diesem Kontext, die da hängen. Und das ist natürlich so, dass, wir kennen ja alle Ingeborg Bachmann, Undine geht. Ne? Also die Urfrau geht, die geht aus der Welt der Männer. Und ich hole sie zurück aus dem Weggehen oder aus dem Sumpf oder so. Und Dine muss kommen, wieder zurückkommen und muss der Realität standhalten und sehen. Die soll nämlich sehen. Ne? Also wir können nicht weggucken. Nur wenn wir sehen und uns berühren lassen, können wir darüber reden. Über das Reden können wir zusammenkommen. Und aus diesem Zusammenkommen von uns Menschen, die miteinander noch reden, ja, können wir zusammen eine gemeinschaftliche Lösung machen. Das ist für mich auch das Prinzip der Gruppe, dass in der Gruppe so eine Art Mehrwert entsteht, mehr Gedanken, mehr Möglichkeiten. Und deswegen ist dieses Zusammenführen, Zusammenkommen für mich so ein Anliegen. Ja, auch wenn ich manchmal denke, ja, du bist besser alleine, da kannst du alles alleine machen, alles verantworten, so weit gehen, wie du willst, über Grenzen, ne? Weil mit anderen geht man nicht so weit über die Grenzen, um die zu schonen und so weiter. Das Ich ist einfacher, aber es gibt keine andere Chance als das Wir. Ja, also ich pendle manchmal hin und her und dann versuche ich einfach wieder was zu finden, was die Leute berührt und was auch zusammenführt.
Und im Grunde sind wir ja jetzt fast 37 Jahre nach dem Mauerfall. Wir erleben, wie gesagt, diese Rückwärtsgewandtheit und auch so eine Ostnostalgie. Vor diesem Hintergrund könnten Sie es nochmal auf einen Punkt bringen. Was bedeutet es, in einem totalitären Staat zu leben? Leben zu müssen.
Ja, also erstmal gibt es diese Doppelmoral, ne? Dass die Menschen alles, was sie denken, für sich behalten oder zu Hause mal reden, aber nach draußen hin nicht. Das andere ist, diese Ideologen, die an die Macht kommen, die keine Verantwortung kennen und gar nicht zur Rechenschaft gezogen werden können, Massenmord können die da betreiben. Also das regt mich schon auf, wenn ich nur dran denke, ja. Und dann, die Leute sollten in der Gesellschaft isoliert werden, weil isolierte, verängstigte Menschen, die kann man besser regieren in Angst. Und das ist das, also das, was sie jetzt haben, um über alles sich aufzuregen, anstatt dass man merkt, der Geist des Menschen ist negativ, der sieht immer das Negative. Aber er kann vom Positiven überzeugt werden. Also bitte, wenn ihr das Negative sagt, dieses Nölen, dieses wunderbar Herziehen über irgendwas, ja, aber macht das nicht zu eurem Dogma. Guckt, was ihr wirklich habt und was ihr könnt. Was macht euch Spaß, ja? Deswegen gehe ich ja in die Kunst, weil ich weiß, dass die Kunst ein Mittel ist, ein Kulturmittel ist, dass sie wirklich Spaß macht und frei macht und einen enthebt von diesem Alltag, der auch notwendig ist, ja. Deswegen plädiere ich auch für Kunst, weil früher hatte das noch viel mehr Macht. Ich sage immer, was hatten die Leute damals in der Höhle? Ein Feuer, eine Jagd und die haben die Wände bemalt, die Kunst. Ne? Also das Feuer und die Kunst, das ist eigentlich das, was für mich die Menschheit weiterentwickeln lässt.
Das nehmen wir gerne mit. Das SWR Kulturgespräch heute mit der Künstlerin und Schriftstellerin Gabriele Stötzer. Im Berliner Gropiusbau ist ihre neue Ausstellung. Dabei sein und nicht schweigen bis zum 6. Dezember zu sehen. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren, Frau Stötzer. Am Mikrofon Silke Arning.